Hallo und herzlich willkommen zum Intronautenverlag Podcast, dem Podcast für kreatives Schreiben. Ich bin Marc und bei mir ist Tobi. Tobi, hi.
Hi, Marc.
Und bei uns geht es wie immer um die Welt des Storytellings. Und wer in der letzten Woche schon aufmerksam zugehört hat, weiß, dass wir uns diese Woche wieder ein bisschen in die Horrorrichtung begeben. Wir haben zwar schon in der Vergangenheit einige Horrorfilme besprochen, aber nun, die bieten halt einfach auch sehr viel Stoff für schöne Diskussionen. Und wer auch letzte Woche aufmerksam war, hat gemerkt, dass wir vorab über einen Trailer gesprochen haben. Und zwar über den Joker-Trailer. Und das wollen wir jetzt regelmäßig machen. Vorab einfach mal so ein kleines Thema aus der aktuellen News-Geschichte irgendwie rausziehen und uns da ein bisschen drüber unterhalten, bevor wir dann in das Hauptthema einsteigen. Und zwar geht es um Star Wars, natürlich. Also The Rise of Skywalker ist der Titel des nächsten Star Wars Films, der jetzt im Dezember bei uns auch anläuft. Und der Trailer, es ist nur ein Teaser-Trailer, der soll also erstmal noch gar nicht so viel über die Story verraten, sondern einfach erstmal so ein paar Bilder zeigen, damit die Leute wissen, aha, der Film ist fertig gedreht. Genau, er existiert. Und ja, erzähl mir doch mal, was man da so sieht.
Ja, wir sehen ja direkt am Anfang unser Laserschwert schwingendes Mädel aus den vorherigen Teilen. Wir hören auch eine sehr, sehr tiefe Stimme, die das Ganze schön einleitet, die auch wunderbar gewählt ist, wie ich finde. Sie rennt dann los und springt dann in einer richtig geilen Slow-Mo-Szene auf so einen heranrasenden Speeder oder was das ist.
Ein TIE Fighter oder ein TIE Interceptor. Oh, okay. Also da gibt es als Star Wars-Nerd natürlich extrem klare Distinctions. Da muss man schon, die haben alle eine Kennziffer, ein Baumodell und all sowas. Mhm. Da darfst du auf jeden Fall ruhig spezifisch werden. Aber ich bin zwar großer Star Wars-Fan, aber auch ich kenne nicht alle Bezeichnungen für alles. Aber ist dir aufgefallen, dieser coole Jump, den sie da macht, man könnte den auch als Skywalk bezeichnen?
Ja, das stimmt, ja. Der ist, das passt ganz gut, ja. Und ich finde auch, dass das geht ja dann, wir werden ja nur angeteasert im Endeffekt, was du ja schon sagtest. Wir sehen ja dann kurz noch, dass Kylo Ren seine neue Maske da oder seinen Helm stählert oder schmiedet.
Den wieder zusammenbaut, da er ihn in den vergangenen Teilen kaputt geschmettert hat.
Ja, und bis wir dann eben am Ende, oder beziehungsweise es gibt ja dann auch noch so kleine Snippets, die sehr an die ganz, ganz alten Teile erinnern, also wo sie auf diesen, ich sag mal, sehr alten Raumschiffen, oder nicht Raumschiffen, sondern auch so Speeder über den Sand ballern.
Ja, und sie besuchen die Absturzstelle des zweiten Todessterns. Also,
darauf wollte ich jetzt hinaus. Und da ist schon, das macht auf jeden Fall Bock auf mehr, das muss man ganz klar sagen. Das ist wieder extrem gut gelungen.
Ja, und ich weiß ja nicht, erzähl mir doch mal so ein bisschen deine Verbindung zu Star Wars, vielleicht auch eher so zu den Neuversuchen, weil wir haben ja öfter mal schon über die Prequels gesprochen und wie sehr die ein bisschen den Star Wars Mythos nicht kaputt gemacht haben, aber doch irgendwie
verändert haben.
Das verändert haben. Sagen. Und auch über die neuen Teile gibt es politische Debatten, was ich ganz irritierend finde. Aber wie hast du das denn so empfunden bisher?
Also für mich war es, also Star Wars fing für mich, weil ich keine älteren Geschwistern hatte und niemanden, der mir das Geschwister hatte, der und niemand hatte, der mir das wirklich gezeigt hat, fing für mich Star Wars mit Episode 1 an. Mhm. Und klar, das fand man als, keine Ahnung, wie alt ich da war, 10, 11, 12-Jähriger, war das schon cool, diese Laserschwerter und alles. Und ich glaube, dann kam ja auch direkt hintereinander 2 und 3 quasi raus.
Ja, die waren relativ nah beieinander. Ich glaube, Episode 1 kam 99 raus, Episode 2 kam 2002 raus und Episode 3, glaube ich, 2005.
Ja. Und tatsächlich habe ich die auch alle vor den alten, also vor 4, 5, 6 gesehen. Und es hat auch ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe, dass das doch irgendwie bessere Filme sind. Erstmal war man einfach erstmal weggeblasen von diesen geilen Effekten und überall passiert was, das typische George Lucas Phänomen. Das ist, finde ich, für eben, was man damals war, ein Kid, ne, was jetzt noch kein, also ich hatte nicht wie du wahrscheinlich durch Bücher und Comics und weiß nicht, was alles dass da so eine Bindung dazu, sondern ich war einfach happy, dass da geballert wurde und fand die ersten drei Teile eigentlich ganz okay, bis ich mich dann eben jetzt so über die Jahre eben mehr mit Storytelling und Charakterdesign etc. beschäftigt habe, sodass dann eben vieles davon mich heute nicht mehr ganz so flasht.
Ja, also du hast schon recht, ich habe natürlich so meine Star Wars-Liebe schon ein bisschen früher entdeckt. Bei mir ist es so, viele Kinder bekommen oder viele Jungs, die jetzt so mit ihrem Vater irgendwie, keine Ahnung, eine Beziehung aufbauen, die bekommen irgendwie die Fußballmannschaft in die Kinderschuhe gesteckt. Ne? Du bist immer Fan von dem, was dein Vater Fan war. Der nimmt dich dann mit ins Stadion oder kauft dir einen Schal oder ein Trikot oder so. Und du wirst dann so erzogen. Ne? Also das ist der Grund, warum es immer noch Bayern-Fans gibt zum Beispiel. Und nee, aber bei mir war es so, mein Dad ist halt schon, seit er ein kleiner Junge war, großer Fan von Science Fiction gewesen. So, der hat die größte Science Fiction-Reihe oder am längsten laufende Science Fiction-Reihe der Welt ist Perry Rhodan. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Das ist sogar in Deutschland kreiert worden. Das umspannt Tausende von Büchern. Und das hat er als Kind gelesen, und als dann Star Wars rauskam, da war er so alt, wie ich war, als dann die Prequels rauskamen. Also haben wir so ein richtiges Bonding-Erlebnis gehabt, weil wir beide halt das so lieben. Und ich erinnere mich sogar noch, ich habe bei meinen Eltern steht sogar noch so ein Foto von mir, von der, ich glaube, aus der zweiten Klasse. So, man macht ja so Klassenfotos und so weiter, wo ich so ein Star Wars Episode 1 Darth Maul Pullover anhabe. Also ich war schon von klein auf der auf dem Schulhof rumgerannt ist und so getan hat, als wäre er ein Jedi-Ritter. Und
Das ist geil, aber du hattest nicht dieses lange Schwänzchen am Hinterkopf runterwachsen,
nee,
oder?
nee, kein Padawan-Zopf, den hatte ich nicht, nee.
Zum Glück.
Nee, auf jeden Fall, da war ich einfach schon immer Fan von. Und auch da, also ich meine, klar, wenn man mit 9 Jahren im Kino sitzt und Episode 1 guckt, dann ist man auch erstmal geflasht. Aber je mehr man halt dann doch irgendwie davon lernt und so weiter, da wird einem schon klar, dass die halt der alten Trilogie irgendwie nicht das Wasser reichen können. Und die neue Trilogie, also wenn sie jetzt dann mit dem letzten Film abgeschlossen sind, die macht es meiner Meinung nach besser. An manchen Stellen ist es für mich zu sehr Nostalgie. Also da wird dann zu sehr auf diese
Tränendrüse gedrückt.
Erinnerst du dich noch an den und erinnerst dich noch an das? Da wird da so ein bisschen sehr mitgespielt. Ne? Aber ich würde auch lügen, wenn ich nicht tatsächlich so leicht Pipi in den Augen hatte, als ich in Episode 7 im Kino saß und dann plötzlich der Millennium Falke dann da aufgetaucht ist und zum ersten Mal abgehoben ist. Also da. Das trifft schon. Und gerade der Regisseur J.J. Abrams, der ja den 7 gemacht hat und der jetzt auch den 9 macht, der ist halt super berühmt dafür, dass er gerade so diese Nostalgie aus dieser Zeit irgendwie sehr geil destillieren kann. Also er hat mit Super 8 zum Beispiel einen Film gemacht, der einfach so ein Liebesbrief an Spielbergs E.T. war. So. Das ist schon da. Das muss man schon anerkennen. Aber ich finde, auch darüber hinaus sind auch einfach wirklich tolle Sachen hinzugefügt worden. Also Kylo Ren und auch der Darsteller, der die Figur verkörpert, Adam Driver, ist ein mega guter Schauspieler einfach. Und das ist mal ein Gegenspieler, der irgendwie noch mehr dazu fügt als der Imperator. Und wo wir gerade über den Imperator sprechen, die Lache am Ende vom Trailer, also von diesem Teaser-Trailer jetzt, ist der Imperator, der ja eigentlich tot geglaubt ist, und er ist doch zurück, und jetzt ist das Internet wieder voll mit Theorien, und das ist halt auch ein Teil, den ich an Star Wars sehr liebe, ne? Also dann gehst halt auf Reddit und liest dir irgendwelche Verschwörungstheorien an, wie Rey möglicherweise ein Klon von Anakin Skywalker ist, den der Imperator irgendwie gezüchtet hat, um für den Fall, dass sein Darth Vader irgendwann seinen robotischen Verletzungen irgendwie erliegt, dass er dann irgendwie noch andere Anakins in der Pipeline hat, weil wir wissen ja auch aus Episode 1, dass Anakins Mutter ihn empfangen hat, ohne dass da ein Vater war. Also da irgendwie wurde er dann durch die Macht erzeugt, was dann auch angeteased wurde, als Palpatine dann Anakin verführen wollte und ihm sagt: Erinnerst du dich an die Legende von Darth Plagueis, der das geschafft hat, den Tod irgendwie auszutricksen, und er konnte sogar Leben erzeugen und so weiter? Und dann die ganzen Theorien starten stapeln sich jetzt langsam, weil jetzt der Titel dann auch noch The Rise of the Skywalker ist und dann denkt man sich so, okay, wer könnte da auferstehen und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf und hab da auch richtig Bock. Also ich bin, es gibt ganz viele Leute, die haben da jetzt so einen gewissen Popkultur-Zynismus entwickelt. Die denken sich, ja, ich meine, ich kann es auch nachvollziehen, ne? Ah, kommt der 90. Transformers-Film, ah, jetzt kommt der 185. Avengers-Film. Jeden Monat kommt ein neuer Superheld ins Kino und ich kann es verstehen, wenn man da so ein bisschen raus ist, ne? Also ist okay, gar nichts gegen einzuwenden, aber andersrum gesehen, lasst mir den Spaß, weil solange die immer noch gut sind.
Ja, eben, ne, das ist halt so ein Stück weit Jugendverein ja auch, ne? Wie gesagt, du hast ja erzählt, dass man damit einfach groß geworden ist und wenn das immer wieder und wieder kommt, solange die Filme halt nicht brutalst schlecht sind oder einen wirklich komplett enttäuschen oder GOT-mäßig auf einmal Leute umbringen, die voll wichtig waren, denke ich, ist das ja vollkommen legitim. Aber ich kann die Seite auch verstehen, wenn man sagt, oh, jetzt schon wieder ein Avengers, weil ich bin, ey, ganz ehrlich, ich bin da mittlerweile raus. Ich habe das nicht mehr im Blick, welche Avengers-Filme es alles gibt und welcher eigentlich der erste ist. Und dass es von Spider-Man jetzt noch so eine Comic-Verfilmung, glaube ich, gibt es jetzt ja auch noch.
Es gab einen Animationsfilm jetzt.
Oder sowas, genau, Jahr. Entschuldigung. Ja, genau, eine Animations. Der soll auch gut sein, habe ich irgendwo
gehört.
Der soll
sehr gut, also der war sehr gut. Also ich habe ihn gesehen und ich fand ihn sehr gut.
Ah, okay, immerhin. Weil manchmal denke ich mir halt so, das ist halt irgendwie, wir haben die ja alle jetzt schon gesehen und zum fünften Mal. Und sind das dann noch, was für eine Halbwertszeit haben die, ne? Klar, wenn du den Film dementsprechend gut machst. Und das ist, glaube ich, dann auch wirklich das Können an der ganzen Geschichte. So einen alten Hut zu nehmen, aber dem so einen frischen Kopf aufzusetzen oder anders.
Also das Ding ist immer noch erfolgreich. Das sind immer noch super Regisseure, die da Bock drauf haben, die da gute Geschichten erzählen und die auch wirklich noch echt verdammt gute Schauspieler an Land ziehen, um das Ganze dann in die Realität umzusetzen. Von daher kann ich da eigentlich gar nicht so viel gegen sagen. Aber das soll auch eigentlich jetzt erstmal alles zu dem Trailer gewesen sein. Wir wollten einfach nur mal kurz so ein bisschen ja, abnerden.
Weil ich glaube, sonst verlieren wir uns auch, wenn wir uns jetzt nicht bremsen.
Genau. Denn es soll ja heute eigentlich um den Film 30 Days of Night gehen.
Ja, heilige Scheiße.
Möchtest du denn da vielleicht mal das Schwert in die Hand nehmen? Und
ich fange direkt an, weil ich bin auch sehr froh, dass ich den heute um 11 Uhr geguckt habe und nicht nachts. Ja, der Film ist von 2007, Regie geführt hat David Slade, den kennen wir ja unter anderem aus Breaking Bad, Hannibal, American Gods, die du ja auch abfeierst, ne?
Ja, American Gods, die Romanvorlage ist mein absolutes Lieblingsbuch of all time. Die Serienversion ist sehr cool, aber auch sehr Avantgarde, sag ich mal, also sehr abgedreht. Da gibt's dann auch mal Episoden, wo du hinterher dich fragst, was du da eigentlich gesehen hast, aber
ja, aber gut, auch das finde ich positiv.
Das ist mal ein Podcast wert, auf jeden Fall für die Zukunft. Ich glaube aber, David Slade hat da jetzt nicht so viel mit zu tun. Ich glaube, eher kennt man ihn wahrscheinlich aus seinem Twilight-Film, den er tatsächlich bekommen hat, weil 30 Days of Night so ein geiler Vampirfilm ist und die sich irgendwie gedacht haben, damit irgendwie ein bisschen mehr, Legitimation von echten Menschen zu bekommen, aber egal. Und der hat einen Film gemacht, der heißt Hard Candy mit Ellen Page. Das ist so ein Pädophilie-Thriller und den kann ich auch jedem empfehlen, der ist wirklich richtig gut. Davon abgesehen ist David Slade jetzt meiner Meinung nach ein guter Regisseur, aber kein Supergenie so. der weiß auf jeden Fall fürs Popcorn-Kino, wie er Sachen zu machen hat und darauf kommt es auch an. Und das hat er gerade mit 30 Days of Night gut bewiesen. Der Film ist von 2007 und ist eine, und auch hier wieder, um auf das Comic-Zeug zurückzukommen, ist eine Comic-Verfilmung von einer Graphic-Novel-Reihe von einem Autor namens Steve Niles, der auch an dem Film mitgearbeitet hat. Das ist eine relativ nahe Adaption von dem ersten kompletten Band, mit einigen kleinen Änderungen, über die wir vielleicht gleich noch sprechen, aber ich wollte dich jetzt nicht zu sehr aufhalten, ich wollte nur mal kurz ein paar Facts einstreuen, genau. Damit die Leute wissen, womit sie es hier zu tun haben. Es ist ein Horrorfilm, es geht um Vampire, also.
Genau, mehr muss man fast schon nicht sagen. Wir befinden uns im, nördlichsten Alaska in einem absolut verlassenen also verlassen nicht, aber einsamen Dörfchen, wo auch eigentlich nie jemand hinkommt. Und das ist so nördlich, dass es eben, wenn ich glaube, die Polarnacht durch ist, die 30 Tage am Stück Nacht haben. Deswegen auch 30 Days of Night.
Genau, und da ist eigentlich auch
Oh.
schon die Genialität in der ganzen Idee drin. Und ich sage ja oft, wenn du eine geile Idee hast, dann hast du eigentlich schon den halben Weg geschafft, weil du brauchst nur eine geile Idee, die du umsetzt. Und dass noch nie zuvor einer drüber nachgedacht hat, also und die Literatur und das Kino hat Vampire schon seit 100 Jahren, weißt du? Wir reden über Vampire schon seit Ewigkeiten, seit Generationen. Und es ist noch nie einer auf die Idee gekommen, wie genial es wäre, wenn man Vampire mit dem Polarkreis koppelt, an dem es mal auch einen ganzen Monat lang keine Sonne gibt. Das ist doch so, das passt doch so
Genial.
genial zusammen. Und dieser kleine Gedanke, diese beiden Sachen zu verbinden, also dass Vampire natürlich auch Bescheid wissen, dass sie dann da 30 Tage lang auf die Jagd gehen können, ohne dass sie von der Sonne genervt werden, das ist absolut, das ist so offensichtlich und das ist gerade schon echt so, warum ist da noch nie vorher einer drauf gekommen? Aber jetzt ist halt jemand drauf gekommen und das ist dabei rausgekommen.
Genau, in der absoluten Hauptrolle haben wir unseren wer heißt der? Eben Oleson heißt der, glaube ich. Ist gespielt oder wird gespielt von Josh Hartnett, den man
Genau.
auch aus Lucky Numbers, 11, Sin City, Pearl Harbor auch vor allem kennt. Danach ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden, ne? So
Hat
viel
aber dann
mehr
kürzlich auch
Regie
noch
geführt,
eine.
glaube ich, ne?
Ja, der ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber wahrscheinlich ein bisschen, weil ich habe das mal so ein bisschen recherchiert, weil er das selber auch wollte. Also er kam auch nicht so gut mit diesem ganzen Star-Tum so klar. Ist aber jetzt kürzlich, was heißt kürzlich, in den letzten Jahren in einer Serie zu sehen gewesen, die ich auch sehr empfehlen kann. Die heißt Penny Dreadful. Das ist tatsächlich auch eher was Düsteres und so weiter. Für Leute, die halt so viktorianisches London geil finden, so Jack the Ripper meets Frankenstein und so weiter, dann solltet ihr euch das mal reinziehen. Aber ja, es geht um Eben Olsen, der da der Sheriff in dieser, ja, in dieser, was ist das überhaupt, eine Stadt?
Ein kleines Städtchen, Dörfchen, in dem eben auch eine Ölraffinerie
Genau,
ist,
eine
ne? Das war,
Ölraffinerie.
glaube ich, auch der wichtige Punkt, warum dieses Dörfchen überhaupt existiert. Denn bis mir das aufgefallen ist, dass es da eben eine Ölraffinerie gibt, dachte ich, warum leben denn da Leute? Aber dadurch wird es natürlich klar, ne? Da liegt das Geld unter der Erde, das
Und die Antwort wird
gebraucht
im
wird.
Film ja sogar auch von den Leuten dort gesagt, weil kein anderer es kann.
Ja, genau. Also warum leben wir überhaupt hier? Weil kein anderer es kann. Und wir lernen dann so über die Zeit eben unseren den Eben, den Hauptdarsteller, kennen. Und wir sind kurz vor der Polarnacht und sehr, sehr viele Einwohner verlassen jetzt schon das Dorf, weil sie eben verständlicherweise keine Lust haben, 30 Tage in der Dunkelheit zu verbringen. Eine Zeit, in der sowohl beziehungsweise in der dann eben auch Alkohol verboten ist, sinnvollerweise. Das kennt man ja auch aus Schweden, meine ich, oder auch aus Finnland. Da sind ja auch extrem starke oder heftige Reglementierungen auf Alkohol, weil eben einfach es sehr viel dunkel ist und wenn die Leute oder wenn die Menschen von viel Dunkelheit umgeben sind, dann saufen sie auch gerne.
Ja, da kann man dann auch schon der Depression erliegen und all
Genau.
sowas.
Das ist wirklich dann gefährlich. Deswegen gibt es da auch keinen Alkohol. Und wir werden so ein bisschen auch in das Thema eingeführt, dadurch, dass ich glaube, den ersten Mord, den wir sehen, passiert an Huskies.
Genau, also
Und
es.
der ist schon ziemlich brutal. Das tut mir als Hundeliebhaber und Hundehaber echt schon direkt weh. Ja, und damit geht es dann schon so ein bisschen los, dass man nicht so richtig weiß, was denn da jetzt Sache ist. Alle sind eben, wie gesagt, in diesem Stress, bloß da wegzukommen und gleichzeitig ja, geschehen merkwürdige Dinge, wie eben der Mord an Huskies oder auch, dass hier dieser Hubschrauber sabotiert worden ist und teilweise auseinandergerödelt wurde. Oder eben auch dieser eine Typ, der sich im Diner sehr, sehr negativ oder merkwürdig verhält und Alkohol und rohes Fleisch haben will.
Genau, der, das ist dieser unbekannte Fremde, der da reinkommt. Und wie sich später herausstellt, ist das ein Mensch, der von den Vampiren geschickt wurde, um eben schon mal so, ja, die Stadt zu sabotieren, also den Helikopter kaputt zu machen, damit die nicht fliehen können, all sowas. Und der verspricht sich davon, dann selber auch ein Vampir werden zu dürfen. Der wird gespielt von Ben Foster. Und Ben Foster ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Der ist ein totaler Charakterdarsteller. Er ist sogar so ein Method-Actor, der halt wirklich auch, wenn die Kamera nicht läuft, immer noch diese Figur darstellt, weil er einfach so in diesen Mindset rein will. Und 2007 kannte den noch keine Sau. Also mittlerweile ist er immer noch nicht der Superstar, der er sein sollte. Und er hat auch sicherlich auch ein paar Gurken gemacht. Also er war zum Beispiel in X-Men 3 zu sehen. Aber die guten Filme von ihm sind alle sowas von gut. Also wer jemals wirklich richtig gutes Schauspiel sehen will, der soll sich mal Hell or High Water angucken. Ein Film, über den wir auch schon gesprochen haben, weil der Regisseur davon auch Wind River gedreht hat. Und die gehören so in so einer spirituellen Trilogie zusammen. Der und Hell or High Water, also da ist dann noch ein anderer Film, der dann auch noch da reinspielt. Ich glaube, das ist Sicario. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das ist ein super Schauspieler und der kommt dann da rein und verbreitet erstmal so einen richtigen creepy Vibe. Ja, und dann dauert es nicht lange, bis dann auch die Kavallerie hinterherkommt, und zwar die Vampire.
Genau, die reißen dann zum Beispiel an der Ölraffinerie so die ersten Leute, sabotieren dann auch dieses Funkding beziehungsweise die Stromzufuhr für das Dörfchen. Und wir sind relativ schnell dadurch, also wir haben die Charaktere schon kennengelernt. Wir kennen eben Eben, unseren Sheriff. Wir wissen auch, dass er mit seiner Freundin, Frau, ein bisschen Probleme hat, beziehungsweise sehr heftige Probleme sogar. Sie will eben, wie gesagt, aus dem Dorf fliehen. Und ja, die beiden haben sich so ein bisschen auseinandergelebt, hat man so den Eindruck. Und sie hat aber dann noch einen Unfall und ist dann zu spät am Flughafen und kommt eben nicht mehr weg und ist dann eben gezwungen, zurückzukommen. Und hilft ja dann auch direkt schon in dieser Szene in dem Diner und hält diesem Fremden, diesem Wahnsinnigen da die Knarre an den Kopf. Und das ist schon so der erste Moment, dass ich finde das Zusammenspiel von den beiden auch echt gar nicht schlecht, muss ich echt sagen. Also Josh Hartnett und Melissa George, die machen das ziemlich gut. Man merkt schon, dass da eine Vergangenheit von den beiden Personen da ist, dass die sich aber immer noch nicht so wirklich grün sind, obwohl sie irgendwie vielleicht sogar wollen. Genau, wie du sagst, kommt dann eben die Kavallerie an Vampiren hinterher und reißt peu à peu die Leute. Wir erleben natürlich, wie es dann sein muss, einen Stromausfall und M schnappt sich dann eben den Fremden und fragt, wer da überhaupt so einen Terror macht, der aber dann, naja, eher in kryptischen Angaben sagt, was da los
Genau.
ist. Und relativ schnell lernen wir dann auch, dass diese Vampire, wie es sich gehört, echt Superkräfte haben. Also sie heben ja sogar das Auto mit Stella und eben hoch und schmeißen es um mit ein paar Mann.
Genau, also man kann ja erstmal vielleicht so ein bisschen erklären, was das überhaupt für Leute sind. Also es sind ganz eindeutig Monster, die haben lange Fingernägel, super spitze Zähne, die waschen sich nicht, also wenn die irgendwie jemanden gefressen haben, dann bleibt das Blut an ihren Gesichtern kleben und die springen und die bewegen sich im Rudel. Sie kommunizieren zwar auch miteinander und der Anführer von denen kann auch die menschliche Sprache noch sprechen. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass er früher auch mal ein Mensch war, aber wer weiß wann, ne? Möglicherweise sind die ja unsterblich, was weiß ich, vielleicht ist er ja schon seit 200 Jahren so ein Monster, aber man kann schon fest davon ausgehen, dass die Ja, dass die Monster sind, die auf der Jagd sind. So, also das sind auf jeden Fall keine Wesen, die mit sich verhandeln lassen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn da kommen jetzt gleich ein paar Szenen auf, die das Ganze halt so ein bisschen illustrieren, in was für einer riesen Scheiße die Menschen da jetzt stecken.
Zum Thema Sprache, wo du es gerade ansprichst. Diese Sprache, die die Vampire sprechen, die ist ja extra für den Film erfunden worden,
Richtig,
ne?
die hatten einen Linguisten am Set, der mit denen das so ein bisschen entwickelt hat. Also die machen dann so diese Einatmungs-Zischgeräusche und ja, so aus der.
Knacklaut und so.
Genau, also das ist schon echt creepy gemacht.
Ja, wobei ich finde, das, was sie sagen, ist mir zu läppsch irgendwie. Also, ne, dass da jetzt keine großen Dialoge raus entsprechen, ist klar, weil es sind nur Monster. Ich finde aber
Jein.
das, was.
Ja, ich bin deiner Meinung, dass die jetzt nicht große Philosophie betreiben, aber wenn man die jetzt mal charakterisieren möchte und du willst jetzt davon ausgehen, dass das halt wie so ein Rudel Wölfe ist, was da jetzt einfach unaufhaltsam durch die Stadt wütet und sogar auch noch mit Intelligenz die Beute irgendwie aufs Kreuz legt und das Alpha-Männchen, der von Danny Houston gespielte Marlow heißt er, glaube ich, der hat so ein, zwei, drei Szenen, die einfach super geil sind und er sagt dann auch nur ein paar wenige Wörter, die aber einfach so effektiv sind. Und wir haben ja in der letzten Woche, oder war es die letzte, nee, vorletzte Woche, glaube ich, haben wir ja darüber nachgedacht, dieses Zitat von Howard Hawks, der gesagt hat, man braucht drei gute Szenen und keine schlechte. So. Und bei 30 Days of Night, da fallen einem sofort drei gute Szenen ein. Und ich sage, wenn du jetzt einfach drüber nachdenkst, drei gute Szenen und dir werden, und ich garantiere jetzt einfach mal, dass zwei davon auf jeden Fall mit Danny Houstons Marlowe zu tun haben.
Ja, das stimmt schon. Du hast schon recht. Der spielt eine gute Rolle. Ich fand nur, das Gesagte war mir so plakativ, so dieses, es ist unsere Macht und du weißt, was ich meine. Es war
Ich weiß, was du
schon
meinst, aber.
sehr, aber du hast andererseits recht, es ist genau zu den Charakteren, die halt wirklich im Endeffekt eigentlich nur Durst haben und diese 30 Tage Nacht nutzen wollen. Du hast schon recht. Aber es hat mich so teilweise einfach so ein bisschen gestört. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber auch da, ich weiß nicht genau. Also ich bin dann doch der Ansicht, dass man das irgendwie als logische Schlussfolgerung so machen musste. Vor allem, jetzt. Drei gute Szenen, keine schlechte. Wir finden vielleicht eine schlechte, also der Film ist nicht perfekt, das muss man auch dazu sagen, aber die guten Szenen sind richtig gut. Und wir haben eine, haben wir schon angesprochen, das war Ben Foster, der unbekannte Fremde, der dann einmal dieses, der will Alkohol und der will rohes Fleisch, und er sagt dann so, sie wollen mir nicht geben, was ich trinken will, und jetzt wollen sie mir auch nicht geben, was ich essen will. Das war schon mal so richtig creepy. Dann wird er natürlich in die Zelle reingesperrt und redet da noch ein bisschen creepy Shit, aber. Es ist sogar schwer, jetzt eine Lieblingsszene rauszufinden, aber
Finde ich auch. Das ist deswegen, da passiert so viel hintereinander, das ist echt krass.
eine meiner Lieblingsszenen ist auf jeden Fall, wo sich alle schon verschanzt haben und versteckt haben, und dann schicken sie eine von, also die Vampire schicken dann eine Überlebende, die sie dann nicht sofort fressen, schicken sie dann raus über die Straßen, um nach Hilfe zu rufen, um sie als Köder zu benutzen, damit andere aus ihren Verstecken rauskommen, ihr helfen und sie dann einfach noch eine größere Beute haben. Und
Das finde ich auch genial, weil die eben nicht so animalisch sind, dass sie die sofort vertilgen, sondern sie schicken sie wirklich noch als Köder los.
Genau, deswegen habe ich ja gesagt, wie Wölfe, weil Wölfe, die jagen auch mit hoher Intelligenz. Und das war so eine geniale Szene. Und als sie dann hinterher es nicht geschafft hat, töten sie sie dann ja doch. Und sie fängt dann an zu beten. Und jetzt kommt der Moment, wo ich dann sage, okay, da bin ich jetzt nicht ganz deiner Meinung, dass die Dialoge scheiße sind, weil Danny Houston hat das einfach super geil verkauft, wo er dann die ganze Zeit hat er nur in dieser komischen Sprache gesprochen, und dann fängt er an, in der Menschensprache zu sprechen, guckt sie dann so mit verdutzten Augen an, fragt sie Gott und guckt dann nach oben, wartet eine Sekunde, nichts passiert, und dann schüttelt er ganz leicht den Kopf und sagt, kein Gott. Und dann frisst er sie. Das ist so fucking genial einfach.
Das stimmt, ja, da hast du recht. Also, wie gesagt, die nenne nicht alle Szenen, aber klar, in der Szene ist das genial. Da reichen diese drei Wörter im Endeffekt. Ich finde aber, wenn er eben mit seinen anderen Leuten oder mit den anderen Vampiren spricht, ich weiß, mich hat es einfach gestört, obwohl ich der Meinung bin, solche Figuren sollten im Charakter bleiben, so gut es geht. Und da bin ich auch bei dir und sage, ja, die müssten eigentlich so sein, aber aus irgendeinem Grund hat es mich halt gestört. Aber du hast schon recht, das war eine bombastische Szene, da
Es ist,
bin
glaube
ich
ich, auch
bei dir.
tatsächlich so meine Lieblingsszene in dem ganzen Film, weil das einfach auch. Du hast eine gute Idee, und dann musst du halt wissen, wie man die cool inszeniert. Und wenn du einfach so ein paar gute Sachen findest, was du damit machen kannst. Wie bei mir mit Schmerzflimmern. Es geht um einen Typen, der den Tod anderer Menschen sieht, wenn er die Haut anderer Menschen berührt. So, also, was brauche ich? Ich brauche coole Situationen, wo er irgendwie verhindern muss, dass andere ihn berühren, oder wo er nicht drum herum kommt, andere zu berühren, und dann daraus halt coole Situationen zu machen. Und Geschichten sind eine Aneinanderreihung von Situationen, und wenn die langweilig sind, dann hast du Pech, aber wenn die gut sind, dann schaffst du es, dich quasi durch den Roman zu hangeln und die Leute immer weiter mitzunehmen. Und das macht 30 Days of Night halt eben richtig gut. Eine andere geile Szene ist zum Beispiel, wo sie dann, weil sie versuchen ja 30 Tage lang zu überleben in der Hoffnung, dass wenn dann die Sonne wieder aufgeht, dass sie dann befreit werden quasi. Und dann sind sie auf Proviantsuche in diesem kleinen Convenience Store, und dann ist da dieses kleine Mädchen.
Boah, die
Dieses
ist widerlich, Alter.
kleine fucking Mädchen. Ja,
Ja,
möchtest du
die
deine
hat mich echt
Reaktion?
fertig gemacht. Die ist auch echt, die ist ja schon komplett blutverschmiert und geht ja dann auf einen der Überlebenden los und erwischt ihn ja auch leider, weswegen er dann später von Eben getötet werden muss.
Sie war ja gerade noch am Fressen und sagt dann so: Mit dem hier will ich nicht mehr spielen. Willst du
Ja.
etwa mit mir spielen? Und dann rennt die schreiend auf den zu. Und ja,
Boah.
dann kriegt die auch ganz konsequent eine Axt in den Kopf.
Von Ebens jüngeren Bruder, dem man dann auch anmerkt, dass ihm das noch nicht so ganz leicht fiel. Den
Ganz
finde ich
genau.
übrigens auch extrem gut geschauspielert.
Der
Der
hat das
sehr
auch super gemacht.
sympathisch. Wenn wir jetzt gerade so Lobhudeleien über den Film loslassen, kannst du dir erklären, warum der nicht so gut bewertet ist bei IMDb zum Beispiel?
Ich befürchte, dass viele Kritiker wahrscheinlich so ein bisschen durchschaut haben, dass der Film sehr auf Coolness aus ist. Also dieser Coolness-Faktor ist hier so ein bisschen wichtiger als möglicherweise, ja, die Idee zwischen Eben und seiner Freundin da irgendwie ein bisschen weiter auszubilden. Wobei ich da meine, dass es zumindest wunderschön geendet.
Ich finde, das ist tatsächlich perfekt aufgebaut, diese
Andererseits muss
oder?
man auch hinzufügen, der Film ist von 2007. Der ist also relativ genau in der Zeit rausgekommen, wo echt keiner mehr Bock auf Vampire hatte oder wo zumindest so Vampire irgendwie nicht mehr als die coolen gelten.
Es kann sein, dass das wirklich zeitabhängig ist,
Die
ne?
Twilight-Bücher sind da, glaube ich, gerade absoluter Hype gewesen und ich glaube, die Filme waren dann auch schon unterwegs. Und ich habe das Gefühl, dass da viele einfach mit so einem gewissen Vorbehalt rangegangen sind, sich gedacht haben, auch oh, nicht schon wieder ein Film mit Vampiren. Jetzt hatten wir gerade eben erst die Blade-Trilogie, die richtig peinlich geendet ist. Die ersten beiden waren super, aber der dritte war einfach sowas von scheiße, dass die Leute wahrscheinlich einfach erstmal gesagt haben, zumindest die Kritiker sich wahrscheinlich gedacht haben, wir haben echt genug gesehen und dann vielleicht nicht wirklich, ja, wertschätzen konnten, was der Film anbietet. Denn wenn man jetzt rückwirkend drauf schaut, also das sind so viele gute praktische Effekte. Das Make-up von den Vampiren, die Art und Weise, wie sie sich um die Bewegungen gekümmert haben, um die Stimmen. Da ist so viel Detailverliebtheit drin, dass man heute vielleicht wirklich nicht bei jedem Horrorfilm findet. So, und deswegen, da kann man, ja.
Ja, die springen ja auch teilweise so vom Dach zu Dach und sowas oder springen von den Dächern runter. Und wenn man jetzt denkt, da 2007, das ist ja schon ein paar Jährchen her, ne? Ich finde, das wirkt so smooth und gut gemacht, haben sich viel Mühe gegeben. Was ich ja extrem cool fand, und das habe ich auch erst später gesehen, und wenn man es dann gesehen hat, findet man es richtig geil. Diese Nachtaufnahmen, ne? Wenn man 30 Tage Nacht, wurden mit Day-for-Night-Process aufgenommen. Das heißt, die haben
Genau.
am Tag wirklich das gefilmt und dann wird das über die Light Exposure, glaube ich, und so ein Blaustich, wird das ja komplett alles runtergeregelt, sodass man eben die Gesichter in den Konturen etc. noch sehr, sehr gut erkennen kann.
Ja, genau.
Und das ist eine so geile Technik. Ich habe mich immer gefragt, wie man bei so vielen Filmen, die nachts spielen sollen, wie man das schafft, so geiles Bildmaterial herzustellen. Und es ist einfacher als gedacht.
Genau, das ist gut, dass du das erwähnst, weil ich meine, wenn der Film schon 30 Tage Nacht heißt, dann kann man sich denken, dass der Großteil davon dann auch bei Nacht spielt. Und das Problem ist, dann beim Dreh natürlich wird es teuer, wenn man immer nur ein paar Stunden nachts hat. Da das ist ja dann nicht tatsächlich auch in dem Zeitfenster gedreht worden, wo in Alaska wirklich die Nacht ist. Und ich glaube, es ist noch nicht
Es
mal
ist
wirklich
nicht
in
mal,
Alaska.
nee, Neuseeland.
Siehste. Und genau. Das ist schon cool, dass dann da auch so viel Augenmerk drauf gelegt wurde. Aber ich finde, viel wichtiger ist, dass die Charaktere funktionieren. Und da haben wir jetzt neben unseren Hauptcharakteren, die gut sind, also auch dem Antagonisten, auch ein paar Nebencharaktere, die mir gefallen. Also du hast schon den kleinen Bruder genannt, den finde ich super. Ich finde vor allem auch den Partner, also den, ich weiß nicht, den zweiten, den Hilfs-Sheriff, finde ich sehr interessant, der ja dann seine eigene Familie umbringt, um ihn das Schicksal zu ersparen, von diesen Vampiren gefressen zu werden.
Oh, das ist so eine schöne Side-Tragedy irgendwie, ne? Die so an der Seite
Ja.
passiert, die auch gerade den Eben dann nochmal richtig hart trifft. Und das ist der Moment, und das ist so eine Mini-Nuance, geile Stellschraube des Charakters, weil er dann wirklich auch total in Tränen ja, aufgelöst ist und Bill auch, oder Billy auch packt und sagt, Familie beschützt man doch, die tötet man doch nicht oder auf die
Genau,
muss man doch
genau.
aufpassen. Und da merkt man, wie wichtig ihm das ist und das leitet ja dann auch über eben zu seiner Beziehung mit Stella.
Genau, und stellt die Weichen dann für das Finale, indem wir dann ja sehen, was er dann bereit ist zu tun, um eben seine Geliebten irgendwie zu beschützen.
Genau, und da finde ich ja auch nochmal cool, dass, ne, wir haben jetzt gelernt, dass Billy irgendwie so ein bisschen seine Leute eher verrät und das wird ja sogar noch schlimmer dadurch, dass er eben die Vampire zum Versteck bringt oder diesen einen. So dass, ja, Eben wird ja dann noch von dem angegriffen und ist kurz davor in diese Schreddermaschine zu fallen und da ist dann der Moment gekommen, wo Billy dann so über sich hinauswächst, eben das, was wir auch immer wieder sagen, ne? Charaktere müssen sich entwickeln und müssen ihre Fehler einsehen, verstehen und
Sich
eben dann
selber überwinden.
genau, sich selber überwinden und das macht er in dem Moment, weil er bringt ja seine Familie um, so nach dem Motto, ne, man muss sie nicht mehr beschützen und das will ich denen nicht antun und das ist ja eher so der Hasenweg. Und da ist er dann wirklich mutig und rammt ja dann den Vampir in diese Zerstückelmaschine rein, bis er
Genau.
sogar seine eigene Hand oder Arm sogar verliert und sich dann eben am Ende ja auch umbringen lässt oder umbringt. Das finde ich, das ist total cool, dass wir diesen Mini-Charakter nebenbei haben. Gleichzeitig haben wir ja auch noch einen Charakter, der ganz am Anfang schon vorgestellt wurde, der von Eben einen Strafzettel für Ölflecken auf dem Boden bekommt.
Genau, der ein bisschen am Rand von der Stadt wohnt und Evan halt den irgendwie einbinden möchte, da ja alle dort so ein bisschen für sich alleine sind und dadurch, dass er ihm dann nochmal einen Strafzettel gibt, weiß er auch, dass er immer noch Teil der Community ist, so.
Genau, er muss sich also auch an die Regeln halten. Der schafft es natürlich auch bis zum Ende, fast schon.
Den mochte ich auch total gerne, also der ist mir wirklich auch ans Herz gewachsen.
Den fand ich auch sympathisch, der ja dann später, um eben Eben auch wieder zu retten, sich in seinen komischen Bagger irgendwas da reinsetzt, der vorne ja, eine Anzahl an Schaufelrädern hat, um dann eben die Zombies wegzuprügeln. Ist wahrscheinlich eher, ich weiß gar nicht, wofür man sowas braucht.
Wahrscheinlich irgendwie, um Schnee frei zu machen oder so.
Ja, das könnte gut hinkommen. Und damit ja dann einiges an Vampiren wegknallt, gleichzeitig mit seiner Schrotflinte noch alles zersäbelt und sich dann eben opfert und ein ganzes Haus und sich selber in die Luft sprengt, um eben noch ein paar Vampire mitzunehmen und eben wieder die Möglichkeit geben, zu den anderen zu kommen.
Genau, und dann, ja, dann brennt die Stadt, auch wenn sie es jetzt schon ziemlich lange geschafft haben. Also wir sind schon am Rande der 30 Tage angelangt. Und dennoch sieht es danach aus, als würden die Vampire gewinnen. Marlow und seine überlebende Crew haben alle Menschen, die noch über sind, eingekreist. Und es sieht nicht danach aus, als würden sie da jetzt lebend noch rauskommen, auch wenn sie es jetzt schon so weit geschafft haben. Und Eben trifft dann eine Entscheidung. Und all das, was wir vorher gesehen haben, hat irgendwie diese Entscheidung informiert. Also, dass er immer noch Gefühle für Stella hat. Die heißt doch Stella, oder?
Ja,
Ja.
genau, richtig.
Dass da immer noch irgendwas ist, dass er seinen kleinen Bruder beschützen will, dass er seine Pflicht tut, indem er das tut, was der Sheriff machen muss. Und zwar ja, die Verantwortung für die Bewohner zu übernehmen. Ja, und halt das, was dann auch mit seinem besten Kumpel passiert ist, der ja eben seine Familie nicht beschützt hat, sondern nach seiner Logik sie ja irgendwie erlöst hat. Und er injiziert sich selber dann dieses Vampirblut, lässt sich dann selber zu einem Vampir transferieren, weil die haben verschiedene Wege gefunden, um gegen die Vampire zu kämpfen. Also die Oma, die ihr Gras angebaut hat, hat UV-Lampen, womit sie so ein bisschen Tageslicht erzeugen konnten. Das hat für eine Weile funktioniert. Dann hat der ein oder andere einen guten Schuss mit der Shotgun hinbekommen, um Köpfe abzuschießen, was auch eine Weile funktioniert hat. Dennoch, ja, dennoch reicht es nicht und man braucht also jetzt irgendwie die Kräfte, die auch die Vampire haben, um dort, ja, gegen anzukommen. Und Eben hat gemerkt, dass er den Anführer ausschalten muss, um das Rudel, ja, keine Ahnung, um das Rudel irgendwie außer Kraft zu setzen. Und ja, das schafft er dann, indem er sich selber zu einem Vampir macht. Und mit den, wenn du Vampir wirst, scheinbar hast du dann noch eine gewisse, ja, Beherrschung über dich.
Genau, eine Spanne, in der du noch halbwegs menschlich bist. Und genau, die nutzt er dann eben, um Marlow einmal durch den Kopf zu fassen.
Genau, er stellt sich den Vampiren, bringt den Chef von denen um und ja, und dann werden sie dann die restlichen Vampire los und das endet dann mit einem sehr, ja, doch eher poetischen Bild, was ich eigentlich echt wirklich schön. Also das ist ein Bild, was, wenn man es sich nicht verdient hätte, würde man denken, es wäre kitschig. Aber dadurch, dass der Film das gerade diesen Wert darauf legt, dass die Sonne wieder aufgeht und dass diese Menschen, die dort leben, das so gewohnt sind, dass diese 30 Tage eben in Dunkelheit verbracht werden und dass diese Dunkelheit dann auch mal Dämonen mit sich bringt. Sie sitzen dann dort, wo ganz am Anfang erklärt wird, dass da alle ihr erstes Date mit hingebracht haben, sitzen Eben und Stella dann ja, eingekuschelt da und erwarten den Sonnenaufgang, der dann auch kommt und Eben dann, weil er ja jetzt ebenfalls ein Vampir ist, verbrennt und wir sehen dann, wie er unter Schmerzen zu Staub wird, was ich echt, also ich finde, das ist wirklich verdient, dieser Moment und deswegen funktioniert er so gut.
Auf jeden Fall, obwohl er eben, wie gesagt, sehr kitschig ist. Auch, also wenn man jetzt nur die Randbedingungen sich anguckt, ne, ein Mann, der sich irgendwie opfert, um seine Frau zu retten, das ist natürlich Schema F. Aber auf diese Art und Weise und mit diesem Surrounding, mit dieser Welt, die wir da eben jetzt erlebt haben, mit 30 Tagen Dunkelheit und Vampire, die 30 Tage lang tun können, was sie wollen. Und nicht nur eben 8 Stunden die Nacht, wie wir es eigentlich aus allen Filmen kennen. Das ist schon eine besondere Bedrohung und dadurch wird dieser Moment wirklich besonders. Ich finde, vor allem wird dieser Moment besonders, weil er eingerahmt wird durch eben eine der ersten Szenen, in denen sie sich eben auch diesen Sonnenuntergang angucken.
Genau.
Und das finde ich total cool, dass diese Besonderheit der Sonne, des Lichtes da den ganzen Film eben einrahmt.
Genau, und ja, das für mich ist, wenn man ein gutes Ende haben will, dann muss man am Ende Sachen auflösen, die man im Verlauf der Geschichte gepflanzt hat. Manche am Anfang, weil jede Geschichte fängt mit einem Problem an, was es ja dann zu lösen gilt. Dann auch diese visuelle Klammer, die dadurch erzeugt wird. Das Ganze hat dann schon so ein wirklich das Gefühl von einer Geschichte, die man durchgestanden hat. Und genau das ist das Gefühl, was die Menschen haben, die diesen Film, also die in diesem Film quasi um ihr Leben gekämpft haben. Und ja, dieser bittersüße Geschmack am Ende, dass er dann zwar seine Aufgabe erfüllt hat als Sheriff, die Stadt zu beschützen, so gut er konnte, aber dennoch dann ihm verwehrt bleibt, dass er dann die Liebe zu Stella irgendwie wieder auferleben lassen kann, weil er sich eben dann opfern musste. Das hat halt schon so was Shakespeare-haftes so, das ist was Poetisches irgendwie. Und wie gesagt, also wäre es nicht schon am Anfang und innerhalb des Films immer mal so eingepflanzt worden, dass das darauf hinauslaufen könnte, dann wäre das nicht verdient gewesen und dann könnte es als kitschig empfunden werden. Aber so wie ich es jetzt dann tatsächlich gesehen habe, halte ich es für ein super Ende und auch eine super Lektion für Leute, die selber schreiben. Denn wenn ihr selber irgendwie damit hadert, nicht zu wissen, wie eure Geschichte enden soll, dann müsst ihr halt mal überlegen, was ist denn bisher so passiert und welche Konsequenzen kann das ultimativ haben? Und wenn ihr auf ein positives Ende ausgehen wollt, was muss euer Charakter lernen? Was muss er möglicherweise hinter sich lassen? Was muss er abstreifen, opfern, um möglicherweise dann doch den Tag zu retten? Oder einfach die Geschichte aufzulösen, das Problem zu lösen. Und auch dann kann es natürlich dann mit einem Cliffhanger enden und es kann auch absolut kein Happy End haben, weil sich dann irgendwie herausstellt, dass es letztendlich gar nicht die richtige Entscheidung war oder so. Das gibt es auch alles. Aber der wichtige Punkt ist, dass diese Sachen vorher schon mal irgendwie angezeigt wurden.
Also ich glaube, man muss sich über sein Ende auch sehr, sehr im Klaren sein. Ich glaube, das haben wir auch schon in einer der ersten Episoden gesagt. Du musst schon wissen, worauf deine Geschichte hinaus laufen soll. Und David Willis hat zum Beispiel gesagt, dass er sich zuerst ein Ende überlegt. Also ne, denk drüber nach, was wäre. Natürlich hat er ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Idee, hat aber dann auch wirklich ein Ende vor Augen, was passieren muss. Und dann, wie wir auch schon zigmal gesagt haben, muss man eben rückwärts Retrosynthese, sage ich mal, betreiben und dann eben gucken, was muss
Reverse
passieren.
Engineering.
Genau, in der Chemie bei mir hieß das Retrosynthese. Dann,
Und du hast auch recht, und das ist auch grundsätzlich gar nicht falsch, das gerade auch, wenn man mit Schreiben anfängt, das so zu machen. Seid aber auch nicht irgendwie irritiert, wenn ihr das anders macht. Es gibt auch ausreichend berühmte, bekannte Schriftsteller, die es nicht so machen. Zum Beispiel hat Chuck Palahniuk, der Autor von Fight Club, in einem Interview gesagt, dass er zum Beispiel beim Outline, also wenn er seine Geschichte irgendwie vorher plant, immer nur vielleicht so bis zur Hälfte oder so seine Geschichte plant, aber halt sich sehr viel Mühe darin gibt, seine Figuren auszuschmücken. Also seine Figuren sind alle immer sehr dreidimensional, und dann lässt er einfach die Zügel los. Ab der Hälfte, wenn er das dann geschrieben hat, dann lässt das los, und dann lässt er die Charaktere einfach sich selber sein und schaut dann, wohin es sich entwickelt.
Und
Und
das sorgt auch dafür, dass die Figuren möglichst echt sind, ne? Weil wenn du anfängst, die irgendwie anzupassen, damit eben das und das und das passieren kann, dann wird's scheiße. Oder wenn die Protagonisten nicht mehr so gut.
das ist richtig beobachtet, ne? Also wenn man dann wirklich sagt, okay, die Charaktere sind exakt so, und wenn du dann irgendwie auf ein Ende hinaus willst, was möglicherweise widerspricht, wie diese Charaktere handeln würden, dann kannst du es auch den Lesern nicht verkaufen. Aber wenn es
Das
halt.
sind immer so Kleinigkeiten. Ich weiß auch genau, was du meinst. Oder das finde ich ist eigentlich ein cooles Herangehen. Das Ende, was du dir überlegst, das muss ja auch nicht zwangsläufig genau so passieren. Ja, das kann ja auch immer auf eine gewisse Art und Weise sich dann noch abwandeln. Es ist ja niemand, es steht ja keiner hinter dir, der sagt, oh, du hast aber gesagt, das soll so und so enden. Du
Genau,
bist ja
du bist dir selber
der
ver.
Autor, verdammt.
Richtig. Und
Also,
während du schreibst, kannst du dann natürlich auch einen Moment erlangen, wo du darauf zureitest, was du eigentlich geplant hast, aber dann dir erst eine bessere Idee kommt, wie du es halt vielleicht anders machen könntest.
Hatte ich
Und
jetzt tatsächlich auch. Also ich bin ja so gut wie am Ende eigentlich. Also das Ende ist auch schon geschrieben. Und es gibt eben einen sehr, sehr wichtigen Moment, wo meinem Charakter was ganz Wichtiges auffällt. Und da ist mir dann eingefallen, ach, pass auf, das könnte ein Charakterzug sein, den er vorher gar nicht hatte und den er erlernen muss über das Buch. Und das ist was ich jetzt noch eben rückwirkend ohne Probleme einbauen kann. Das sind, ne, wie du immer schon sagst, das
ja.
sind Nuancen, das sind einfach Kleinigkeiten, die ein Charakter in einem guten Dialog sagt, die dann aber ganz klar uns als Leser oder, ne, den Leser allgemein dann erzählen oder klar werden lassen, wie diese Figur drauf ist.
Genau, und das lesen wir auch nicht so hundertprozentig aktiv, weil wir in dem Moment ja noch gar nicht wissen, dass das später wichtig ist. Aber wenn es dann hinterher später wichtig wird, dann bekommen wir rückwirkend einen Aha-Effekt, weil wir wissen, okay, das wurde uns schon kommuniziert. Als ich es damals gelesen habe, war mir noch nicht klar, dass es wichtig ist. Aber jetzt, wo es wichtig wird, verstehe ich es. Und dann fühlt sich der Leser auch ernst genommen.
Genau, das ist auch diese Aha-Momente, dieses ja so ein positives Feedback, dass man was verstanden hat. Das
Dass der
ist
Leser nicht für dumm verkauft wird, sondern dass er selber zusammenfügt, dass das, was du ihm erzählst, einen Sinn ergibt, weil er selber verstanden hat und rückwirkend das zusammensetzen kann. Und das ist auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Und den haben wir in 30 Days of Night relativ simpel gehalten. Also wir sehen am Ende, dass er sich für seine Liebe opfert, und wir bekommen immer wieder am Anfang und im Verlauf der Geschichte Hinweise darauf, dass ihm das immer noch wichtig ist, auch wenn irgendwas Schlimmes zwischen den beiden passiert ist und er dann zum Beispiel nicht selber fährt, um sie abzuholen, als sie da gestrandet ist, sondern seinen besten Freund schickt, um das zu machen, weil er immer noch so verletzt ist, möglicherweise, weil sie nicht mit ihm reden will, oder irgendwelche Sachen sind da halt. Aber die Art und Weise, wie die sich verhalten, hat darauf hingedeutet, dass da möglicherweise noch irgendwas ist, was zwischen den beiden noch lebendig sein könnte. Und genau das bekommen wir dann am Ende als Payoff.
Ja, genau, Payoff, das war das Wort, was ich suchte. Da fällt mir gerade auch noch lustigerweise ein, ich lese momentan das Buch Stoner von John Williams. Sagt dir das was?
Das sagt mir was, ja.
Ja, okay. Da saß ich jetzt jeden Abend beim Lesen da und dachte mir, jetzt mach doch mal Show Don't Tell. Jedes Mal, ne? Der fängt also so die ersten 50, 60, 70 Seiten sind sehr, sehr eindimensional. Man lernt zwar die Person ganz gut kennen, aber es sind wenig wirklich Szenen da, die einem, der die Person wirklich nahe bringen. So das, was du auch meintest, dass man sich so ein bisschen als Leser denkt, so, ja, okay, du kannst mir das jetzt sagen, aber woran sehe ich das? Ja? Aber tatsächlich schafft es dieser Autor, also John Williams heißt der, wirklich ganz fließend aus diesem Show Don't Tell oder beziehungsweise Tell Don't Show, das in genau das Gegenteil zu wechseln. Da ist, er hat also der Hauptdarsteller, der Stoner, hat eine Frau, die ziemlich ja, psycho drauf ist und am Anfang lernen wir diese Frau komplett eindimensional kennen und denken von Anfang an, was ist denn das für eine? Was will der mit der? Und wir werden dann auch dafür belohnt, dass wir diese Meinung hatten. Und die wird aber später in so vielen Szenen so lebendig, cool dargestellt. Und das hat mich echt erwischt, weil ich dachte so, ne, als so Pseudo-Autor möchte gern, denkt man dann, ah, das musst du aber so und so machen, obwohl das Buch sehr, sehr gut geschrieben ist. Aber dann fängt man an, kritisch über irgendwas nachzudenken und denkt, ah, das musst du aber so und so machen. Und dann spielt der Autor aber so geil mit dir. Das fand ich auf jeden Fall teilenswert. Deswegen fand ich das in dem Moment extrem wichtig jetzt.
Das ist interessant, auf jeden Fall. Ich würde da auch gerne alle Zuhörer irgendwie mal bitten, uns mal Feedback zu schicken auf am besten also per E-Mail geht immer easy, redaktion@intronaut-verlag.de und vielleicht habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sachen, die euch erst irgendwie vorgekommen sind, als würden sie gegen gewisse Regeln verstoßen, nur um sie dann irgendwie auf den Kopf zu stellen und euch dann irgendwie mit einem Aha-Effekt dann zurückzulassen. Und deswegen, also Regeln ist immer so ein Wort, was ich eigentlich nicht so passend finde. Es sind halt eigentlich so ja, Leitgedanken und Anregungen, die wir hier eher versuchen zu vermitteln, weil du kannst die ganze Theorie auch wirklich perfekt verstanden haben und trotzdem einen schlechten Roman schreiben. Du kannst aber auch keine dieser Regeln jemals gekannt haben und trotzdem einen guten Roman schreiben. Also man sollte sich nicht zu fest verbeißen darin, dass das irgendwie der Weg ist, um erfolgreicher Schriftsteller zu werden oder so. Es ist nur so, dass wenn man diese Sachen kennt, man sie möglicherweise dann besser einsetzen kann, um gewünschte Effekte zu erzielen. Du musst halt schon vorher deine Geschichte wissen, ne? Wenn du keine gute Idee hast, dann brauchst du nicht anfangen. Und
Es
eine
ist halt
gute
dein
Idee.
Werkzeugkoffer, ne?
Genau. Und nicht jede Baustelle braucht dieselben Werkzeuge. Mal brauchst du den, mal brauchst du das, ne? Also da muss man dann einfach ein bisschen, ja, keine Ahnung, üben und einfach Bescheid wissen, welches Werkzeug für was zu gebrauchen sein könnte und welche Funktion das hat. Aber gut, wie gesagt, das soll jetzt erstmal so die Geschichte von 30 Days of Night gewesen sein. Du hattest ja den Film vorher schon mal gesehen und hast ihn dir jetzt noch mal ja, aufgefrischt, sag ich mal. Wie ist dann so dein damaliger Eindruck gewesen und wie findest du es jetzt, wo wir jetzt schon so oft über Storytelling gesprochen haben und so? Ist dir da was Neues aufgefallen oder?
Ja, das ist total lustig, weil den Film hat man halt, ne, also ich meine, das ist jetzt 12 Jahre her, richtig? Ja. Den hat man damals halt als oh, der ist blutig etc. angeguckt. Und ich glaube, dass ich da gar nicht so krass auf die Story in dem Sinne geachtet habe, wie ich das heute tue.
Ja.
Das Autorensein, finde ich, gibt einem in vielerlei Hinsicht ganz neue Ebenen, auf die man achten kann, wo man dann denkt, ah ja, hier, da hat der Autor aber einen coolen Move gemacht, bla bla bla. Das macht viele, viele Geschichten, die man sich anguckt, schöner, obwohl ich früher, gerade so während Abiturzeiten, immer gesagt habe, hier so Kunst so auseinanderzunehmen und zu sagen, was das alles für Stilmittel sind, das ist voll blöd, dann ist die Kunst nicht mehr Kunst. Davon bin ich jetzt sehr weit abgerückt, weil das anders funktioniert es nicht. Das wird nicht immer so absichtlich benutzt und manche Metaphern kommen dem Autor vielleicht einfach so in den Kopf und sind dann einfach da und werden auch manchmal fehlinterpretiert. Ja, das gibt es ja alles. Aber mit dem Se oder mit den Augen von heute, sage ich mal, finde ich, ist das ein echt guter Film, den ich lange, lange vergessen hatte. Ich finde es, wie gesagt, also ich würde gerne Josh Hartnett auch häufiger noch sehen, weil der schon echt geile, geile Sachen gespielt hat. Deswegen war ich auch froh, den nochmal zu sehen. Den hat man einfach lange, lange nicht mehr gesehen. Ben Foster war als dieser Fremde bombastisch gut. Also das, da haben wir, glaube ich, eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen oder haben es nur angeteased. Der ist, ne, als dieser Fremde, der in dieses Dorf kommt und da ein bisschen Zerstörung
Die Rolle ist
anrichtet.
ja doch leider ein bisschen klein geraten, deswegen
Das ist richtig, aber das, was da an kleiner Rolle da ist, hat er
das war
sehr groß
effektiv, ja.
gespielt, ja.
Genau. Aber für alles, was wir jetzt nicht genannt haben, könnt ihr euch den Film auf Amazon Prime aktuell streamen. Also, wenn ihr mal einen coolen Horrorfilm sehen wollt, der, ja, dem es nicht an Blut mangelt, dann
Und
könnt ihr
wenn ihr über
jetzt ein
18 seid, ja.
Genau, dann könnt ihr euch einen coolen Filmeabend mit 30 Days of Night machen. Nächste Woche
Oh ja,
wollen wir
nächste
über
Woche
einen
ich.
Film sprechen, der eine.
Trainspotting. Huiuiui.
Ja, Moment, lass mich den doch
Spoiler.
erstmal anti. Er haut sofort den Namen raus. Ich will doch erstmal so ein bisschen den roten Teppich ausrollen, Mensch. Es ist ein Film von einer Regielegende, der auch bis heute noch ein Meisterwerk nach dem anderen dreht. Also klar, der hat auch ein paar Filme gemacht, die nicht gut sind, aber das. Als Regisseur besonders interessant, weil er sich nicht auf ein Genre irgendwie versteift, sondern der Mann, der hat großes Talent. Danny Boyle heißt er, und der hat eine Romanverfilmung von Trainspotting gemacht mit Ewan McGregor, unser Obi-Wan Kenobi. Den möchten wir nächste Woche mal besprechen. Was genau wir da so als Thema nehmen, ist noch nicht ganz klar. Wir wollen auf jeden Fall so ein bisschen, ja, ein bisschen überlegen, wie man denn solche, also in dem Film geht es um harte Drogen und dementsprechend resultierende Halluzinationen und ja, vielleicht wollen wir mal drüber sprechen, wie man sowas cool schreiben könnte und wie sowas cool geschrieben wurde, weil der Schriftsteller Irvin Welsh, der ist sehr bekannt für einige Bücher, die die sehr surreale ja, Charaktere mit ihren seltsamen Verhaltensmustern beschreiben. Und das wollen wir nächste Woche mal in Angriff nehmen. Den Film könnt ihr ebenfalls aktuell streamen und zwar auf Netflix.
Ich hätte gesagt ja, aber ich bin mir nicht sicher.
Bestens vorbereitet, Tobi. Eins plus dafür. Hinter die
Ja.
Kulissen geblickt, möchte ich euch darauf hinweisen, dass Tobi sich den Film gewünscht hat.
Wir hatten extra nachgeguckt, ich hatte eben nachgeguckt, aber
Du kannst ja nachgucken, während ich euch noch erzähle, dass
ja.
wir dann aktuell immer noch auf der Suche nach Kurzgeschichten sind. Also wenn ihr auf www.intronauten-verlag.de schaut und dann unter News mal guckt, da haben wir einen Aufruf gestartet für alle Autoren, die jetzt hier zuhören und die gerne mal etwas veröffentlichen wollen. Wir machen eine Kurzgeschichtensammlung über Albträume, in der ihr mir eure Horror-, surrealen Thriller-Geschichten zukommen lassen könnt. Die müssen nicht zwingend irgendwie von einem Traum handeln, können es natürlich, aber im weitesten Sinne, wenn ihr da irgendwas habt, was das so ein bisschen tangiert, dann traut euch und schickt uns das ebenfalls an redaktion@intronauten-verlag.de, denn bald läuft die Bewerbungsfrist ab und wir haben immer noch ein paar Plätze frei für ein paar neue Autoren. So, Tobi.
So, Netflix, wie ich ja schon sagte.
Und wie ich auch schon sagte,
Trainspotting.
Trainspotting.
Hey,
Es sind
Leute.
sogar beide Teile bei Netflix drin, soweit ich mich erinnere. Auf jeden Fall, also Trainspotting hat nach Jahren dann auch mal eine Fortsetzung bekommen, die ebenfalls sehr sehenswert ist. Damit wollen wir uns dann für heute verabschieden. Tobi, hattest du Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Blutigen Spaß.
Wunderbar, ich auch. Und damit entlasse ich euch dann in die Nacht. Ciao.
Ciao.